Hi. Moin. Ist es richtig, dass ich jetzt hier stehe? Lieber hier oder wo ist? Gut. Und unten? Man muss gar nicht oben. Gut, dass du es mir sagst. Ja, also leider habe ich es nicht mehr geschafft, mir heute noch Gedanken zu machen, was ich anziehen soll. Wir hatten gestern Handwerker im Haus und da hatte ich die Klamotten ausgezogen, bin heute Morgen schnell wieder reingesprungen. Aber Arno sagt, ihm gefällt das Hemd sogar. Sag ich, könnte ich jetzt zu meinem Sonntagshemd jetzt machen, oder? Oder ich gebe es dir hinterher. Genau, ja. Also der Lothar hat mich gefragt, ob ich heute was sagen kann über ein paar Zeilen, die wir in dem Brief an die Kolosser lesen können. Vielleicht kannst du mal das erste und dann nach ein paar Sekunden schon gleich das zweite Bild anmachen. Ich sehe es ja von hier gar nicht. Aber ich hatte mir gedacht, ich wollte mal gucken, wo das eigentlich ist. Kolossei. So sieht das da aus. Kannst schon gleich noch das dritte. Genau. Das ist in der Westtürkei. 2 Stunden, die sagen jetzt 200 Kilometer von Ephesus entfernt. Weiß nicht, ob euch das so klar war oder ob wir das so im, aber mir mal anliegen, wenn wir da irgendwas von einem Brief erzählen an die Kolosser, wo ist das eigentlich? Wie geht das und so? Antalya sieht man unten, da waren vielleicht schon ein paar Mal in Urlaub, das Meer ist dann gerade abgeschnitten, aber wer da mal hinfliegt und Urlaub macht, der kann fast so mal einen Tagesausflug nach Kolossei machen, um zu gucken, wie es da eigentlich aussieht heute noch. Ich habe das mal gemacht, bis Kolossei bin ich nicht gekommen, aber so ein bisschen die Gegend da erkundigt. Danke, das war's. Nur, dass ihr mal so einen Rahmen habt, wenn wir heute auf das eingehen, was da in Kolosser 3, 12 bis 17 steht. Geschrieben ist dieser Brief, da steht zwar irgendwo von Paulus, aber wohl nicht von ihm selber, sondern von ein paar Freunden von ihm, Timotheus oder Epaphras heißt er. Scheint man daran erkennen zu können, dass so die typischen Paulus-Formulierungen in dem Brief nicht vorkommen. So wurde es zumindest gesagt. Aber ehrlich gesagt, mir ist wurscht, wer das geschrieben hat, weil ich das schon klasse finde, was da geschrieben ist. Und warum? Paulus selber war wohl auch selber nie in der Gemeinde, hat nur gehört von der. Und es war wohl an sein Ohr gedrungen, dass da noch nicht so ganz alles so ganz liebevoll zuging. Und dann kann man den ganzen Kolosserbrief lesen, aber ich wurde ja gefragt, nun über die Verse von 12 bis 17 was zu sagen. Und den lese ich jetzt mal vor. Darum ziehet nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend. Hedwig sagte mir manchmal in unserem langen Eheleben, halt es doch nur mal aus. Einander ertragend, immer wieder vergebend, wenn einer Klage wieder den anderen hat, so wie Christus uns auch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem aller aber ziehet an, und das ist wohl wirklich so diese Kleidung, also das Bild von der Kleidung im Urtext auch gemeint, die Liebe, welches das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leibe, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrend und ermahnend, werde ich nochmal drauf eingehen, dann mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Und was auch immer ihr tut, das tut im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn, danksagend dem Vater durch ihn. Und in diesem Text, hat er gerade gesagt, wird sowas wie die Kleidung gesprochen, die man anziehen soll. Ich jetzt heute hier also meine mehr Handwerkerkleidung. Nach Tugenden, wie die Menschen denn leben sollten, die Jesus nachfolgen. Und dann steht da geschrieben, als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten. So werden sie, so werden wir jetzt heute genannt, also die Auserwählten, weil Jesus für diejenigen, die das wollen, in Riss trat, die Chance bietet, bot, sich erneut mit dem Vater der Liebe zu verbinden. Und in dem Kern dieses Textes geht es ja eigentlich um die Liebe und die Lieblosigkeit und wie wir denn in einen liebevollen Stil hineinkommen können. Und als ich heute Morgen so kam, ne, hat mir Hannah gleich am Zeug geflickt. Ich sag's jetzt einfach mal, ne? Ey, da ist noch ein Knopf offen und dann kommt also jemand, der noch verwandt ist mit ihr und sagt, ich weiß überhaupt, dass du zwei Händen übereinander trägst. Also, das sind die, die so keine Menschenscheu haben. Ja, und mich schon mal gleich zurechtrichten wollten. Aber diese Verse, der Text fordert uns ja schon raus, unser Leben in Liebe wertschätzend zu gestalten. Der Umgang ist hier gefragt. Die Jüngerschaft, die Verwandlung in die Liebe hinein. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so von Kindheit auf die Erfahrung gemacht hat, also in der Liebe zu leben und immer ermutigen und immer geduldig und immer in Demut und so, das ist ihm in die Wiege gelegt. Also mir zumindest nicht und ich glaube, es ist uns auch nicht mehr in die Wiege gelegt, weil ja die Ursprungsfrage der Sündenfall sozusagen war, liebt Gott mich denn wirklich? Also wenn die Schlange, ihr kennt die Geschichte, kommt, ne, und dann Eva ins Ohr und die wieder ihrem Mann und so, da wird dann die Vertrauensfrage gestellt. Aber hinter diesem Vertrauen ist ja eigentlich die Frage, liebt der andere, meint er es wirklich gut mit mir? Kann ich mein Leben ihm anvertrauen? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Denn Vertrauen tue ich doch nur jemanden, von dem ich weiß, er meint es gut mit mir. Zutiefst. Ganzheitlich. Unbedingt gut mit mir. Aber diese Frage steckt ja jedem Menschen in den Knochen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend. Diese Aufforderung, ein Appell. Gestern gerade noch, ich bin ja so nebenberuflich mein Leben lang nur Autohändler gewesen, mach gar nichts mehr, aber da gibt's noch Typen, die wissen, erinnern sich und dann sagen, kannst du mal da hinfahren, den Wagen für mich angucken. Hab vorher im Internet geguckt, stand also unfallfrei. Und dann habe ich nur gesehen auf einem Bild, der hat hinten rechts einen anderen Reifen drauf, das habe ich schon gesehen. Dann habe ich dem gesagt, warum hat der einen anderen Reifen drauf? Naja, ich bin hingefahren, habe mir die Mühe gemacht, da kannst du da für mich hinfahren. Gestern Morgen noch, ne? Hab's mir also, dann komme ich da auf den Hof, guck das Auto an, die ganze rechte Seite kaputt. Also, ich sag mal, repariert, aber billig repariert. Also Fachmann sah sofort, ne, von Stoßstange bis hinten. Und dann kommt der und sagt, ich habe gar keine Zeit. Und sage ich, der Händler da. Und dann sage ich, unfallfrei, der ist ja von vorne bis hinten kaputt. Ja, der hat aber keinen Unfall gehabt, das ist nur ein Blechschaden. Reparierter Blechschaden. Da sage ich, aber wie ist das denn repariert? Sie schreiben unfallfrei. Jetzt fahre ich hierher, mache mir die Mühe und dann wollen Sie mir so einen Bären aufbringen. Sage ich, das ist strafrelevant, da machen Sie sich ja richtig, das ist als Händler. Na, und dann hat er gesagt, ich fotografiere jetzt Ihr Nummernschild, verweise die des Hofes hier. Also es war eine richtige dramatische Situation. Ich sag, ja, Vertrauensfrage. Ne? Also wem kann man heute noch vertrauen? Und ich sag's mal denen, die von Autos keine Ahnung haben. Jedes zweite Auto ist im Schnitt statistisch gesehen Tacho zurückgedreht oder sonst irgendwas auch von Händlern. Lieber jemanden mitnehmen, der Ahnung hat wie mich. Also nein, ich stehe da nicht zur Verfügung. Aber das steckt uns doch in den Knochen, das merken wir jeden Tag, so gehen wir miteinander um. Jeder ist auf sich bedacht, jeder dreht sich um sich selber, jeder guckt, dass er seine Taschen voll machen kann, wie auch immer. Und dann sollen wir aber jetzt nun anders, ist das denn nicht eine Einbahnstraße? Und da gibt's ja noch eine Reihe von Bibelstellen, die in die gleiche Richtung gehen, eben gerade nur vorher einige Verse, Kolosser 3,9, zieht den alten Menschen aus. Oder in Epheser, das war eben dieses Städtchen da, ne? 200 Kilometer von entfernt an der Küste. Legt den alten Menschen ab, erneuert euren Sinn. Alle Bitterkeit sei fern von euch. Das heißt, wenn wir Gott kennenlernen als Christ leben, ist ja nicht nur eine Entscheidung und sagen, ich glaube jetzt an Gott und so ne, und du bist mein Retter, sondern es ist immer auch die Frage nach einer Veränderung des Lebensstils, nach einem Kulturwandel. Willst du aufhören, dich um dich selbst zu drehen? Willst du dich um Gott drehen? Willst du seine Liebe als Mittelpunkt in deinem Leben machen und tatsächlich dich auch durch seine Liebe verändern lassen? Das heißt, da, wo du kein Vertrauen erlebst, selber Vertrauen zu schenken, zum Beispiel. Gibt's hier einen Fußballfan? Ja, da hinten saß wohl einer, ne? Dann jetzt ist er weg. Aber mit dem habe ich schon mal Fußball gespielt früher. Stefan Effenberg, da habe ich mal ein Interview gehört von dem im Fernsehen, das haben dann Millionen von Kindern gesehen oder so, und Jugendlichen sagen, ich bin wie ich bin, ich bleibe wie ich bin, man nimmt mich wie ich bin oder man lässt es. Und dann sage ich, was für eine schreckliche Botschaft. Was für eine schreckliche Botschaft. Ne? Wir haben uns eben, haben uns ein paar Jahre nicht gesehen, und schön wäre es doch, wenn man irgendwie nach ein paar Jahren jemanden wieder sehen würde und würde sagen, hey, bist du's? Eigentlich hast du dich doch verändert, ne? Also merkt man dann meistens erst, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt. Aber das wäre doch schön, wenn wir also uns da auch ausstrecken könnten zu sagen, Herr, heute bin ich so, aber morgen will ich ganz sicher anders sein. Weil die Liebe unsere Herzen erfüllen möchte und darauf drängt. Die Liebe ja an sich, Gott ist die Liebe, in unsere hintersten Herzenskammern zu kommen und uns tatsächlich zu neuen Menschen zu machen. Selbst im Alten Testament wird davon gesprochen, dass Christus hat zwar die Brücke der Liebe wieder gebaut, aber da wird in Psalm 139 gesagt, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Nun aber, wie geht das? Na, jetzt könnte ich sagen, hey, wer ist dafür, wer will sich verändern lassen, würdet da wahrscheinlich alle die Hände hochheben. Ich mach's mal nicht, ne? Da ist schon mal jemand, ne? Der macht's schon unter, ich frage, toll. Aber manches lässt sich davon gar nicht so leicht abschütteln. Da gibt's einen Pastor, Scazzero heißt der, der hat ein paar Bücher geschrieben. Eins habe ich dann mal so auch für mich studiert, so richtig emotional gesund leiten heißt das. Und er spricht von den Schatten, die jeder Mensch so mit sich trägt. Angewohnheiten, die nicht so richtig liebevoll sind und so. Und den Spruch kennt ihr ja vielleicht, ne? Der hat einen Schatten, der Typ. Aber den hat jeder. Jeder von uns hat einen Schatten. Und der Schatten ist, wir sehen es ja selber nicht. Wir haben uns manchmal so diese Lebensstile, diese Arten zu eigen gemacht und naja, darauf kommt es ja nicht an und das ist ja wurscht und die können ruhig warten oder sonst irgendwas oder wie auch immer. Aber er lädt seine Leser ein und sagt, er hat es in seiner Gemeinde auch so gemacht, sich jeder Einzelne, vier andere zu suchen, denen sie vertrauen und zu sagen, ich möchte, dass du mich auf meine Schatten hinweist. Ich möchte mich verändern. Und weil es gar nicht so leicht ist, weil man sich die Klamotten oft so gar nicht leicht ausziehen kann oder neue anziehen kann, braucht man ja manchmal die Hilfe, die Reflektoren. Und ich habe mal vor ein paar Monaten jemanden gedacht, oh, ich sag dem jetzt auch mal seinen Schatten, da, seitdem spricht er nicht mehr mit mir. Also wer lässt sich schon gerne auch auf seine Schatten hinweisen? Aber immer wieder und lohnend, weil sie der Liebe ja im Wege stehen und eine eigene Macht haben und uns nicht erlauben, auch in die Freiheit und Wahrhaftigkeit zu kommen. Was, wenn dir fehlendes Erbarmen, Stolz, Ungeduld selber vorgehalten wirst? Freust du dich darüber? Also ich sage, ich lasse mich nicht so gerne kritisieren. Ich weiß nicht, wer jetzt sagt, ich lasse mich gerne kritisieren. Kritik ist ja schon irgendwie so negativ behaftet, ne? Aber ich glaube tatsächlich, ist es notwendig. Und ich sage dann meinen Freunden immer, denen ich das gesagt habe, ich habe mir also diese vier Typen rausgesucht und sage, nur erwartet nicht, dass ich immer gleich sofort sage, ach, Dankeschön, dass du mich mal wieder auf meinen Schatten oder meine Schwäche hinweist. Aber ich kann es üben. Also, wenn Christus reichlich unter uns wohnen will, indem wir dann, so steht geschrieben, uns gegenseitig lehren und ermahnen, heißt das doch immer wieder und daran bleiben. Und auch keine Angst haben, uns gegenseitig zu konfrontieren. Aber da gibt's noch was anderes, also ich will mich nicht gerne kritisieren lassen, aber ich will auch nicht gerne zum Anstoß werden, für niemanden. Aber dann steht's da, Jesus selber wurde zum Anstoß. Und ich glaube, wer nicht angestoßen wird, der kann auch nicht verändert werden. Wir brauchen das auch, dass jemand anders uns anstößt. Na, als Ehepartner, 40 Jahre verheiratet, ne? Du hast es ja gerade vorhin nochmal, ne? Du hast es über Facebook oder wie auch immer erfahren, ne? Wo ich das ja auch geschrieben habe. Ist das in der Ehe natürlich gut, wenn wir uns das gegenseitig erlauben, uns auch zu korrigieren, anzustoßen, zu ermutigen, zu ermahnen, aber auch. Aber wenn das der einzige Platz ist, ist es ein bisschen knapp. Und für diejenigen, die nicht verheiratet sind, die haben diese Reflexion sowieso nicht. Also dann auch nochmal zu sagen, hey, ich will mich eigentlich zur Verfügung stellen und ich will mich bewusst entscheiden, zu diesem Kulturwandel zu kommen und zu sagen, Christ zu sein, heißt nicht an Gott zu glauben oder zu sagen, er hat mir meine Sünden vergeben, sondern tatsächlich auch an diesen Sünden oder an dieser Schuld oder an dieser Lebensart, an diesem, was mich da gefangen hält, auch zu arbeiten. Spannend wird es immer dann, wenn man sich gegenseitig reflektiert und das aber nicht aus der Liebe heraus macht, sondern weil mich der andere aufregt. Das gibt's ja auch, ne? Das heißt, ich bin eigentlich genervt durch deine Art. Und das wollte ich dir schon lange mal sagen. So, ne? Und dann sagst du, ja, könntest du mal anders sagen, ne? Und dann sage ich, ja, also, und dann wird's ja spannend. Aber, und da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, man kann sich mit bestimmten Leuten zumindest, wenn man sich die aussucht, auch dazu entscheiden, das zu tun und dieses Vertrauen auch vorauszuentwickeln. Und wir, du hast ja gesagt, Lothar, wir stehen für Team F. Und ich habe das eingebracht in unser Leitungsteam. Wir haben ja nicht mehr so ein Primus Inter Pares oder so. Ach, ich sollte ja auch mal runterkommen, ne? Na, ich durfte zumindest. Na, jetzt komme ich dir mal näher. Sondern zu sagen, wir sind 5 Leute und alle auf Augenhöhe und haben gesagt, also wir wollen das tatsächlich leben. Jeder kann jedem alles sagen, uns reflektieren, uns das nicht mehr übel nehmen, vorhalten. Und da haben wir manche Runden gemacht und denken manchmal, es kostet uns schon viel Zeit. Na, jetzt sagen wir dem schon wieder. Und jetzt haben wir uns gerade die letzte Woche 3 Tage eingeschlossen. Das machen wir immer so zu Klausurtagen. Und dann habe ich einen Vorschlag, einen tollen Vorschlag. Nach dem Hören auf Gott denke ich, das könnte es sein. Und dann kommt ein anderer und hält einen Vortrag, warum das alles nicht geht. Ach, und da ging es mir so eine Scheiße. Jetzt höre ich auf Gott und sage, na was, und jetzt kommt der mit seinem Vortrag da. Und das dann auszuhalten und zu sagen, hör mal du, das hätte ich mir jetzt anders gewünscht. Hätte mir gewünscht, dass du sagst, zumindest mal stehen lässt oder sagst, schön, dass du mal so nachdenkst, ne, und mich hier gleich einen Vortrag hältst. Also kostet schon Zeit, aber für uns war es ein wirklich großer Gewinn. Und ich habe das dann gleich wieder sozusagen zurückgespiegelt. Und dann sagte der, so wie wir das jetzt auch gelernt haben, oh, danke, dass du mich mal darauf hinweist oder mich wieder darauf hinweist. Sag ich, habe ich schon 10 Mal gemacht. Dann sagte er, gut, ich freue mich schon aufs 11. Mal. Trotzdem verändert sich ja nicht jeder nach dieser Schrift, nach dem Kolosser gleich über Nacht so, ne, wie es der andere sich wünscht. Und es geht ja gar nicht darum, dass du wirst, wie ich mir das wünsche. Sondern es geht ja darum, dass wir uns gegenseitig nach diesem Text sagen, wir brauchen einen Kulturwandel. Wir wollen uns in der Liebe Gottes verändern. Und dann brauche ich auch keine Befürchtung mehr haben, beschämt zu werden, zurückgewiesen, lieblos umgegangen zu werden, sondern wir machen das ja auch gegenseitig. Aber euch zuliebe, hier steht's ja vom Anziehen, nicht vom Ausziehen, will ich mich jetzt hier auch nicht nackig machen, ne? Aber um uns zu verändern, brauchen wir eben die Hilfe. Und jetzt, Hedwig, vielleicht kannst du mir mal gerade helfen. Ich habe noch was drunter, also braucht keine Angst haben. Ne? Ja, okay, unten ziehen, da wäre ich dir dankbar. Ich darf sogar sagen, wo du ziehst, ne? Genau, hier auch unten am Hosen, unten ziehen. Wunderbar. Das machst du ganz liebevoll, wunderbar. Ja, hilft mir in meine neuen Klamotten rein und mein Hemd dir auch. Jetzt das kannst du gleich im Arno bringen. Ja, genau, hier nochmal ziehen, an dem da, genau. Und so brauchen wir auch einander. Um uns, ja, ich sah vorher schon gut aus, aber jetzt sehe ich noch besser aus. Genau, und meine Schuhe noch, genau. Genau. Meine Schuhe noch. Also, geht das sozusagen. Hedwig, du bist nicht zum Predigen. Du hättest auch predigen können. Jetzt bin ich dran. Genau. So, okay. Genau. Jetzt ist es laut.
Sieht so gut aus.
Ja, genau. Dankeschön. Also. Ja, das ist aber so. Nur lass mich die Metapher gebrauchen, ne? Dass man sagt, man bei dem Kulturwandel, ja, man legt ja auch was ab, was einem lieb geworden ist, wo man vielleicht irgendwo besonders ankam. Und da sage ich dir auch nochmal, ne? Ich habe auch so eine Art, ab und zu mal so einen dummen Spruch rauszuhauen. Ne? Haben wir kurz auch schon mal drüber gesprochen vorhin. Und wir bleiben ja Typen, wie wir sind. Und in dem Text geht es ja nicht darum, aus Männern Frauen zu machen, aus Frauen Männern oder alle gleich zu machen. Wir sollten ja auch unsere Eigenart behalten. Und ich finde das ja toll, dass du bist, Arno, wie du bist. Ne? Und dafür bist du ja bekannt. Und Hanna, du, wie du bist. Also ich sag die beiden, weil die beiden kenne ich so ein bisschen. Ne? Und ich will auch so bleiben, eigentlich, wie Gott mich gemacht hat. Hier geht es ja tatsächlich um Lieblosigkeit, um Vertrauensbrüche, um das Wirtschaften in die eigene Tasche, um wirkliche sündige Anteile in mir, wo ich auf Kosten anderer lebe. Und das zu differenzieren ist schon nicht immer ganz leicht. Aber doch, die Stelle lädt uns ein, uns verändern zu lassen. In der Liebe. Und das will ich zum Schluss nochmal so auch die Bedeutung dessen. Es ist die Liebe Gottes, der liebe Gott, sagt man, ne? Gott ist die Liebe. Die Liebe verändert uns, oder wir wollen uns in der Liebe verändern lassen, weil es einfach besser ist für uns. Weil wir davon profitieren und alle anderen auch. Die Liebe ist das Gute. Ich muss da nicht mehr mich um mich selber drehen, sondern ich kann mich um die Liebe drehen. Und die Liebe hat mir den Grund gegeben in meinem Leben. Und ich will mich entscheiden, Gott neu zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Denn die Liebe ist das Größte. Die Liebe baut Brücken, sie reißt nicht ein. Die Liebe verbindet und sucht immer nach gemeinsamen Wegen. Die Liebe bleibt nie allein, sondern lädt immer die Einsamen ein, dazu zu gehören, hinzukommen, Raum zu machen, Platz zu schaffen. Die Liebe fürchtet sich nicht, weder sich selbst noch andere. Die Liebe versteckt nichts, sondern zeigt sich. Liebe Freunde, lasst uns doch miteinander und darüber hinaus die Liebe, die schon immer war und ist und immer sein wird, willkommen heißen. Und ihr, die Liebe, die da ja drin zu suchen ist, die Erlaubnis geben, uns zu verändern. Und dann in einem Interview vielleicht sagen, ne, nicht wie Stefan Effenberg, sondern zu sagen, ich weiß, ich bin unterwegs, ich bin nicht angekommen. Ich habe noch so manchen Schatten. Ich habe noch so manche Eigenart. Ich habe noch so manche Lieblosigkeit, weil es mir immer noch in den Knochen steckt. Die Frage, kann ich wirklich vertrauen? Kann ich wirklich glauben, dass Gott es gut mit mir meint? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mich gerade in meiner Einzigartigkeit, ne, das eine Lied, was wir gesungen haben, Herr, weil du mich kennst, liebst du mich, oder trotz du mich kennst oder sowas. Und dann, ne, wird ja manchmal, ich würde sagen, weil du mich kennst, liebst du mich. Weil ich eben erlösungsbedürftig bin, weil ich eben deiner Liebe bedarf, liebst du mich. Und dann etwas Neues zu schaffen. Und das möchte ich, das habe ich gesagt, meiner Frau und auch anderen, auch wenn es ein hehres Ziel ist, so steht es ja auch geschrieben, an dem, wie ihr miteinander umgeht, soll die Welt erkennen, wer Christus ist. Das ist ja das Ziel, ne? Nach dem wir ausstreben, dass Menschen uns begegnen und sagen, du hast was ist das? Was ist das? Ganz praktisch, ne? Wie viel Trinkgeld gebe ich hier? Wie großzügig bin ich da? Wie verschenken tue ich hier? Wie ermutigend bin ich? Bin ich ein Mann der Ermutigung oder des Lobes? Sind da andere gerne mit dabei? Das würde ich mir für mich und für jeden anderen wünschen. Vater im Himmel, und das ist nicht so leicht, weil uns diese Frage allen in den Knochen steckt. Meinst du es gut mit uns? Ist da irgendjemand, der es wirklich gut mit uns meint? Kann das der Anker, der Halt sein, die Hoffnung, auf die wir bauen können? Das Kapital, von dem wir wieder zehren können? Ja, und ich will für mich sagen nochmal, Herr, ich will mich an dir und deiner Liebe orientieren und will das aufdecken, was nicht dieser Liebe entspricht. Mich reflektieren lassen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und ich bete darum, dass aus der Berührung mit deiner Liebe unsere Herzen verändert werden und die Bereitschaft wachsen kann, dir ähnlicher zu werden. Dass die Liebe wachsen kann und alle Bitterkeit, alle Angst fliehen und weichen kann. So segne uns der Herr, der die Liebe selbst ist, mit diesem kostbaren Gut der Lebensveränderung, Im Namen Jesu. Amen.